The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker. Sie hören mich hier aus Erfurt, wo wir am Abend mit Celebrating Democracy auf der Bühne standen. Wir starten jetzt in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 14. November. Der Herbst ist schon längst angekommen in Berlin. Nur auf den angekündigten Herbst der Reformen warten noch alle. Die großen Erwartungen, die die Merz-Regierung geweckt hat, sind bislang nicht in Erfüllung gegangen. In der vergangenen Nacht haben sich Union und SPD zum Koalitionsausschuss getroffen im Berliner Regierungsviertel. Mir zugeschaltet ist unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, ein wichtiges Streitthema von Schwarz-Rot wurde noch rechtzeitig vor dem Koalitionsausschuss abgeräumt. Die Frage rund um die Wehrpflicht.
Ja, ganz genau. Da wurde gestern Morgen die Einigung von den Fraktionen präsentiert. Und man kann sagen, am Ende haben beide Seiten etwas bekommen. Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Musterung aller, wenn auch nicht sofort, sondern entlang des Aufwuchs der Kapazitäten, die dazu ja nötig sind. Und die Union bekommt mit der, ja, es nennt sich jetzt Bedarfswehrpflicht, ihr Pflichtelement. Das heißt, für den Fall, dass es eben nicht genug Freiwillige gibt. Dann ist als Ultima Ratio sogar wieder ein Zufallsverfahren vorgesehen. Das heißt, das Losverfahren mit neuem Namen.
Aber es gibt auch noch eine Menge anderer Themen, die für Streit sorgen, Carina. Die Rente, das Verbrenner aus. Ist nach außen gedrungen, was der Koalitionsausschuss dazu besprochen hat?
Also gestern ging es erstmal vor allem um die Wirtschaft. Es soll einen Deutschlandfonds geben, der über KfW-Programme private Investitionen incentiviert. Außerdem soll die Ticketsteuer im Luftverkehr sinken. Da bleibt natürlich noch die Frage, ob das dann von den Airlines auch an die Passagiere weitergegeben wird. Genauso gab es eine Einigung zur Kraftwerksstrategie und zum Industriestrompreis. Wir hören mal kurz rein, was Merz dazu gestern sagte.
Wir wollen für die Jahre 2026 bis 2028 den Industriestrompreis einführen. Der Zielpreis soll bei ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde liegen und Unternehmen unterstützen, die viel Strom verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Die Gespräche mit der Kommission sind weitgehend abgeschlossen und wir gehen davon aus, dass wir die Genehmigung dafür auch bekommen.
Ja, Chelsea. Und nach der Pressekonferenz ging man nicht etwa zum gemütlichen Teil über, sondern nahm sich die wirklich ungemütlichen Themen wie Verbrenner aus und Rente vor. Da wird ja seit Wochen schon gestritten.
Dabei könnte es genau deswegen stürmisch werden am Wochenende, oder, Carina?
Exakt, Chelsea. Denn die Junge Union veranstaltet ihren großen Deutschlandtag. Das ist inzwischen wirklich ein Pflichttermin für alles von Rang und Namen in der Union. Merz und Söder werden beide dort sein. Und für Merz war das bislang eigentlich immer ein Heimspiel, da die Jungen lange die Merz-Fankurve bildeten. Doch inzwischen, muss man sagen, sind die ziemlich angefressen. Denn Merz steht unter Verdacht, die Parteijugend im Rentenstreit verraten und sich an die Seite der SPD gestellt zu haben. Das legen zumindest so manche Berichte nahe. Denn Bärbel Baas hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der nicht nur die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48% bis 2031 vorsieht, sondern darüber hinaus Mehrkosten von fast 120 Milliarden verursacht. Und das wollen die Jungen in der Fraktion nicht mitmachen. Sie drohen mit einem Veto. Und es sind ja immerhin 18 an der Zahl und damit haben sie eine Sperrminorität, denn Schwarz-Rot hat ja bekanntlich nur 12 Stimmen über den Durst. Insgesamt gilt, mit ihren knapp 90.000 Mitgliedern ist die Nachwuchsorganisation der Union wirklich ein ziemlich mächtiger Player. Und als Kanzler hat man sie ohnehin lieber besser hinter sich als gegen sich. Naja, von daher könnte dieses Wochenende auf jeden Fall weniger Schaulaufen als vielmehr ein Spießrutenlauf für Merz werden.
Du bist natürlich vor Ort dabei beim Deutschlandtag und wirst uns berichten. Dir erstmal einen schönen Tag, Carina, und vielen Dank.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen.
Auf der Bühne des Kaisersaals in Erfurt hat gestern mein Kollege Jörg Thaddäus den Ministerpräsidenten von Thüringen interviewt, Mario Vogt.
Wie ist das mit der jungen Gruppe, die die Rentenpläne der Bundesregierung so nicht mitmachen will?
Es macht keinen Sinn, die Versprechen von gestern mit dem Geld von morgen zu bezahlen. Und das ist ja das, was da dahinter steckt.
Anne Schwedt analysiert die Quartalsergebnisse von Disney. Wir sagen dem amerikanischen Penny goodbye und hören einen Weltrekord mit dem gewöhnungsbedürftigsten Musikinstrument der Welt. Am Abend hat das Team von The Pioneer den Kaisersaal in Erfurt bespielt. 90 Minuten lang Live-Journalismus und Unterhaltung mit Gabor Steingart, mit mir und mit dem Kollegen Jörg Thaddäus. Den kennen Pioneers aus unserem wöchentlichen Hauptstadt-Podcast mit Carina Mössbauer. Jörg hat den Ministerpräsidenten von Thüringen auf der Bühne gesprochen, Mario Vogt von der CDU. 48 Jahre alt, von Beruf Professor für digitale Transformation und Politik. Er regiert mit einer sogenannten Brombeerkoalition aus CDU, BSW und SPD. Damit haben sie 44 von 88 Sitzen im Parlament und brauchen bei Entscheidungen Unterstützung von der Linkspartei. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt die Koalition aus. Hier das Gespräch vom Abend.
Herr Vogt, ich habe etwas Sorge, Sie hier hinzusetzen, weil Sie so wahnsinnig wenig geschlafen haben. Und wenn Sie sich gleich ein kleines bisschen zurücklehnen, dann könnte es sein, dass Sie einnicken, weil Sie für Thüringen unterwegs waren. Sie waren in Israel. Wie war es in Israel, Herr Vogt?
Total spannend und auch sehr erfolgreich für Thüringen.
Sie haben ein Geschäft hier hingeholt, Sie hatten eine 40-köpfige Delegation mit und Sie haben Geschäft geholt nach Schmalkalden. Wie macht man das bei solchen Reisen, frage ich mich immer. Sagt man den Israelis, ihr werdet lachen, ich habe da einen von so einer Fertigungsfirma aus Schmalkalden mit, unterhaltet euch doch mal. Wie läuft das?
Ja, der Kollege Steingart hat ja recht, Politik sollte nicht den besseren Unternehmer spielen, sondern das können die schon selber. Aber man muss manchmal auch Türen aufmachen, muss Wege ermöglichen. Und genau an dem Punkt haben wir auch vorgearbeitet, haben dafür Sorge getragen, was macht ihr eigentlich, wo gibt's da ein Match? Und die Israelis waren sehr, sehr froh, weil wir die erste deutsche Delegation waren, die mit Wissenschaftlern und Unternehmern nach Israel gekommen ist. Wir wollen jetzt die modernste Fertigungsstätte, sehr stark auch Robotik, Automatisierung, also das Thema Fachkräftemangel auch lösen, wollen wir nach Thüringen holen. Und da haben die Israelis gesagt, Thüringen ist der Platz, wo wir es machen wollen. Und das finde ich gut. Aber insgesamt sind 5 Verträge abgeschlossen worden, was echt gut ist. In Israel Ein israelisches Startup wird jetzt hier in Thüringen investieren. Und das ist eigentlich das Ziel, Austausch zu befördern, Menschen zusammenbringen, die gute Ideen haben und das Thüringen guter Platz für.
Und dann hören Sie so schlechte Nachrichten vom BSW. Es gibt Streit in Brandenburg, es gibt Streit in Sachsen-Anhalt. Wie haben Sie den?
Aber es gab keinen Streit in Thüringen, deswegen ist das.
Deswegen haben Sie den Gedanken einfach, ich wollte Sie fragen, wie haben Sie den Gedanken verdrängt? Sie haben gesagt, ja, in Thüringen ist ja nichts los. Das BSW läuft alles tipptopp geradeaus.
Ja, aber ich.
Meine Lieblingssozialisten. Oder? Sind ja Ihre Lieblings, so kann man das so sagen?
Das kann man nicht so sagen. Und das finde ich auch, da stimmt auch die Berliner Ferndiagnose nicht immer.
Ich habe nicht gesagt, dass Sie nicht nett sind. Gabo hat es vorhin
nochmal vorgestellt. Ich finde, man muss immer sagen.
Sie haben ein Unvereinbarkeitsding mit denen ja laufen, von der CDU aus.
Nein, nicht mit BSW. Sie müssen sehen, in Thüringen sind das 2 ehemalige SPDler, 2 ehemalige Grüne, 2 ehemalige CDUler, 4 Unternehmer und 4 von der Linken. Jetzt sagen Sie mir, was das ist. Das ist ein Zusammenschluss und das war ja der Punkt, warum ich gesagt habe, jetzt lass uns mal gucken, ob wir vielleicht was hinkriegen. Und das Schöne war, als ich dann das Sondierungspapier im CDU-Präsidium vorgestellt habe, da sagte Thorsten Frei zu mir, na weißt du mal, das würden wir mit den Sozialdemokraten oder Grünen nicht so gut hinkriegen. Und darum muss es doch gehen. Es muss um die Sachfragen gehen, um die Probleme, die jetzt gerade hier an der Wand waren, zu lösen und nicht um Befindlichkeiten. Und ich finde, das muss man doch lösen.
Woran, Herr Vogt, spüren Sie, dass wir im Herbst der Reformen sind, wie es Ihr Bundeskanzler angekündigt hat? Günther Oettinger, CDU-Parteifreund, spürt es nicht, hat er bei uns im Morning Briefing gesagt gestern. Also woran spüren Sie den Herbst der Reformen?
Ja, aber ehrlicherweise, Politik ist nicht dafür da, die Gefühlslage von irgendwelchen Altpolitikern zu verbessern, sondern, ja. Ja, das macht doch keinen Sinn. Sondern
Sie macht das aggressiv, wenn Sie nachts
fliegen. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Mich macht das tatsächlich, Politik gefühlig zu erklären, ist doch Teil des Problems. Sie müssen sich das anschauen.
Es gibt keine Reform, Herr Vogt.
Doch, das stimmt doch gar nicht. Wenn Sie sich anschauen, Heute beschließt das Bundeskabinett gerade das Thema Industriestrompreis. Das Bundeskabinett schafft einen Deutschlandfonds. Wir gehen jetzt her und sagen, dass wir beim Bürgergeld auch zur Grundsicherung kommen. Es wird die Aktivrente eingeführt zum 1.1.26. Das sind jetzt mal nur innerhalb von 30 Sekunden vier Dinge.
Und die junge Gruppe in der CDU, die sagt, diese Rentensache machen wir so nicht mit.
Kommen wir zu, aber ich will nur sagen, das sind konkrete Reformschritte, die es auch einfacher machen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich arbeite gerade seit 10 Jahren, darf Thüringen immer wieder richtig aktiv mitmachen, daran, dass diese Staatsmodernisierung funktioniert. Beim Datenschutz wollen wir einen Großteil aller Regulatorien, die bisher da sind, streichen. Das wollen wir im Dezember beschließen. Das verhandelt Thüringen gerade für alle Bundesländer zusammen mit dem Bund. Deswegen bin ich ganz optimistisch, aber es muss im Herbst der Entscheidung werden. Man darf am Ende nicht nur drüber diskutieren, sondern muss auch entscheiden. Und darauf kommt es an. Da lasse ich mich dann auch gerne kritisieren, wenn es nicht klappt. Aber ich glaube, immer so mit dem Fingerschnippen muss alles funktionieren. Das ist eine falsche Darstellung. Wenn im Dezember nicht entschieden wird, dann können Sie zu Recht die Kritik äußern. Aber ich bin optimistisch, dass es gelingt.
Läuft es denn besser hier oder besser in Berlin?
Jetzt führen Sie mich aber auf Glatteis, weil hier läuft
das
schon...
Das ist die Absicht.
Das ist klar. Also ich glaube, hier läuft schon deutlich besser.
Hier.
Ja.
Also das heißt letztlich, wenn man in der Regierung ist, sind Parteiprogramme auch egal. Heißt das?
Nein.
Ist das die Aussage Ihrer Brombeer-Koalition?
Nein, im Gegenteil. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil gerade hier Bildungspolitik so kritisiert worden ist. Thüringen war mal mit Sachsen und Bayern richtiger Spitzenreiter in der Bildung. Wir sind aber zurückgefallen in den letzten 10 Jahren, unter anderem auch, weil wir nicht mehr auf Leistungen in der Schule gesetzt haben. Und wir haben innerhalb von 8 Monaten etwas gedreht und sind hergegangen, haben gesagt, okay, wir wollen, dass in Thüringen wieder gilt, Notengebung, Versetzungsentscheidungen, Kopfnoten. Zum neuen Schuljahr gibt's das. Oder Migrationspolitik. Wir sind im Wahlkampf angetreten, dass wir dort einen Richtungswechsel wollen. Jetzt gibt's in Thüringen, haben wir in den ersten 6 Monaten eingeführt, eine Abschiebehafteinrichtung für diejenigen, die straffällig geworden sind. Es gibt in Thüringen die Situation, dass wir mittlerweile bundesweit Rückführungsflüge koordinieren für alle anderen Bundesländer. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, dieses dumpfe Ausländer-Rausgeschrei von anderen, das ist nicht der Weg, weil jede vierte Pflegekraft in Thüringen hat Migrationshintergrund. Deswegen ist der Maßstab ganz klar. Wer hier arbeitet, wer Steuern zahlt, wer sich an die Regeln hält, ist uns herzlich willkommen. Wer nur das Sozialsystem ausnutzen will oder straffällig wird, der muss gehen. Und ich finde, das ist eine ganz klare Regelung.
Was stimmt denn nicht in Ihrem Kabinett? Wo gibt's denn Streit, weil Sie so unterschiedlich sind? Könnte Sie sagen, es gibt keinen Streit, also bitte.
Nee, ich finde ehrlicherweise, ich will Sie da enttäuschen. Es gibt eine Diskussion hinter verschlossenen Türen und das ist der deutliche Unterschied zu Berlin. Berlin wird alles auf dem Marktplatz der Eitelkeiten öffentlich ausgetragen. Das will der Bürger gar nicht. Der Bürger sagt, ja, diskutiert, wenn ihr Probleme habt, weil das gehört mit dazu. Man kann nicht immer einer Meinung sein, das wäre idiotisch, das findet nicht mal in einer Familie statt, geschweige denn in einer Koalition. Aber entscheidet's am Ende, wenn ihr euch da einen Kopf drüber gemacht habt. Und deswegen werden Sie in Thüringen sehr selten erleben, dass wir öffentlich darüber diskutieren, über die Zeitungsblätter, zur Enttäuschung mancher Journalisten. Aber wir entscheiden und machen es dann einfach. Und ich finde, so muss Politik auch sein.
Welchen Job in Berlin, Herr Vogt, finden Sie denn attraktiv, damit Sie da mitentscheiden können? Sie sagen, es ist jetzt so eine wichtige Zeit der Entscheidung. Es wäre doch toll, wenn jemand wie Sie da mitentscheiden könnte. Also was würde Sie attraktiv finden?
Ich finde, Thüringer Ministerpräsident zu sein, ist eine ziemlich attraktive Angelegenheit. Und da kann man in Berlin auch viel mitentscheiden, wenn man eine Idee davon hat, was man überhaupt erreichen will. So, und das versuchen wir. Ich war jetzt gleich ins Wasser geworfen, Vorsitzender aller Ostministerpräsidenten für 1 Jahr. Und da haben wir schon sehr drauf geachtet, dass auch die Themen des Ostens da eine Rolle spielen, weil wir zum Beispiel in unserer Wirtschaftsstruktur viel klein- und mittelständischer geprägt sind und Debatten nur um die Großkonzerne im Westen oder die quasi Hauptquartiere, die nützen uns im Osten nichts. Und deswegen da den Finger in die Wunde zu legen, zum Beispiel wenn es um den Strompreis geht oder bei der beim Fachkräftemangel, sowas machen wir halt sehr, sehr konkret und das ist auch gut. Oder bei der Rentenpolitik, weil das für Sie ja vorhin wichtig war, wir achten schon auch drauf, dass die Überleitungsverträge so funktionieren, dass die Renten im Osten eben genauso hoch sind wie im Westen, weil das gehört nämlich auch mit dazu.
Aber wie ist das mit der jungen Gruppe, die Rentenpläne der Bundesregierung so nicht mitmachen will? Das wird ja am Wochenende virulent, wie Gabor auch erwähnt hat.
Na, es macht keinen Sinn, die Versprechen von gestern mit dem Geld von morgen zu bezahlen. Und das ist ja das, was da dahinter steckt. Im Kern schießen wir momentan aus dem Bundeshaushalt 120 Milliarden Euro in die Rentenversicherung.
Jede dritte Steuereuro, ja.
Ja, das ist ja der Punkt. Unser Gesamthaushalt hat 500 Milliarden auf Bundesebene. Das ist das Problem. Und das hat aber was mit Strukturmängeln zu tun, die wir in der Vergangenheit nicht entschieden haben, dass wir quasi sehr stark nur auf staatliche Umlagebasiertheit achten. Es fehlt Kapitaldeckung, es fehlt die Frage auch, dass wir in der betrieblichen Altersvorsorge, ich war ja vorher in der freien Wirtschaft tätig, dass wir da einfach nicht genügend tun. Andere Länder machen das. Es gibt so Kapitalpuffer in Norwegen oder in Schweden. Das sind alles Systeme, für die ich mich sehr stark einsetze, weil die am Ende langfristig besser sind. Aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, wir haben ein Rentensystem, was Ansprüche formuliert, was nur erfüllbar ist, wenn wir genügend Erwerbstätige haben und eine wachsende Wirtschaft. Und weil die Wirtschaft nicht wächst, ist es schwierig, diesen Sozialstandard zu halten. Da muss man den Menschen auch reinen Wein drüber einschenken.
Was macht Ihnen denn Sorge, Herr Vogt?
Mir macht Sorge, dass wir mittlerweile in einer Zeit gelandet sind, das fiel ja vorhin auch und ich glaube auch an manchen Stellen zu Recht, dass wir einen massiven Vertrauensverlust sehen, weil Dinge erklärt werden, schnell mal feuchtfröhlich formuliert, aber am Ende findet keine Umsetzung und das frustriert Leute, das frustriert mich übrigens auch. Und das führt aber dann dazu, dass wir in so einer Spirale leben mittlerweile, dass alles nur noch ein Ticken größer, ein Ticken gigantischer werden muss. So funktioniert aber das Leben nicht. Wir verlieren so ein bisschen die Gemeinsamkeit und die Mitte. Und Verzeihung, ich finde es nicht unanständig, dass in Deutschland eben auch ein Kompromiss gefunden werden muss. Das ist immer unsere Stärke gewesen. Und weil hier gerade der Gerhard Schröder im Spiegel von Friedrich Merz gesehen wurde, warum hat es denn Hartz IV gegeben? Weil damals die Oppositionsführerin Angela Merkel gesagt hat, ich stimme damit zu, weil nämlich in seiner eigenen Regierung Leute daran gezweifelt haben. Nur mittlerweile sind wir ja in unserer Bundesregierung versehen mit Leuten, die daran zweifeln, dass es diese Reform braucht. Deswegen kann ich mir nur wünschen, dass es wieder diesen gemeinsamen Patriotismus und Geist gibt, dass wir Deutschland nach vorne bringen wollen, weil das ist der Maßstab, wofür wir gewählt sind.
Herr Vogt, das bringen Sie sogar so übermüdet, wie Sie sind, noch zustande. Ja, also das war ja jetzt so ein fantastisches Schlusswort, muss man tatsächlich sagen. Das geht ja eigentlich besser gar nicht. Ich bedanke mich sehr. Wir sind sehr ausgezeichnet, dass Sie heute den Weg trotzdem noch zu uns gefunden haben, meine Damen und Herren. Ihr Ministerpräsident
herzlichen Dank.
Mario Vogt.
Verhandelt wird überall im Leben. Auf dem Wochenmarkt, mit dem neuen Chef bei der Einstellung oder im Weißen Haus.
So, let me make the deal first.
Die hohe Kunst des Verhandelns ist nicht nur faszinierend, man kann sie auch erlernen. Sie können bald auf der Pioneer One selbst zum Top-Verhandler werden. Egal, ob Sie Unternehmerin oder Unternehmer, CEO, Verkäufer oder was auch immer sind, im Pioneer Bootcamp Mastering Negotiations wird Ihnen beigebracht, wie Sie in Verhandlungssituationen aller Art auch unter großem Stress die Kontrolle behalten und das Beste rausholen. Sie lernen von einem der Besten seines Fachs. Matthias Schranner hat für die Polizei als Verhandlungsführer für Hochrisikosituationen gearbeitet. Er berät politische Parteien, Konzerne und die UN bei schwierigen Verhandlungen. Beim Pioneer Bootcamp Mastering Negotiations am 10. Dezember bringt er Ihnen bei, wie Sie mit den richtigen Strategien zum Top-Verhandler werden und auch in schwierigen Situationen richtig entscheiden. Auf der Pioneer One in Berlin. Alle Infos in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen aus der Traumfabrik Disney. Lief das vergangene Quartal auch traumhaft, Anne Schwedt? Guten Morgen nach New York.
Hallo Chelsea. Nee, leider nicht so. Disney hat zwar im vergangenen Quartal solide Gewinne eingefahren, aber die Erwartungen beim Umsatz verfehlt. Und das hat die Aktie auf Talfahrt geschickt. 7,8% ging es da nach unten. Der Gewinn pro Aktie lag dank Sparmaßnahmen und besser laufenden Streaming-Geschäft über den Analystenschätzungen. Beim Umsatz blieb Disney aber auf dem Vorjahresniveau. Die größten Probleme gab es weiterhin im klassischen Entertainment-Geschäft. TV-Sender und Kinohits schwächelten. Die Erlöse in diesem Bereich sanken um 6%, beim operativen Gewinn sogar um mehr als ein Drittel. Zugleich boomt aber das Geschäft mit Freizeitparks, Kreuzfahrten und auch beim Streaming. Disney Plus und Hulu konnten zusammen deutlich mehr als 3 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Die Parksparte legte weiter kräftig zu und ist derzeit das Zugpferd im Konzern. Positiv werteten Investoren, dass Disney für das kommende Jahr höhere Dividenden- und Aktienrückkäufe ankündigte und bei Streaming weitere Fortschritte sieht. Also man kann sagen, traumhaft läuft es bei Parks und Streaming. Eher an einen Albtraum erinnert das traditionelle Fernsehgeschäft und die Anleger sind absolut nicht verzaubert, sondern knallhart, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Hard Rock-Fans nicht zwingend mit Lederjacken, Nieten und Jeanskutten auftreten, sondern ihre Liebe zum Rock'n'Roll auch mit Karos und Dudelsäcken zeigen können. Im australischen Melbourne hat sich jetzt ein buntes Spektakel abgespielt. Tausende Menschen versammelt vor einer Bühne, ein Meer aus rot-schwarzen Karos, Schottenröcke, soweit das Auge reicht, und darüber eine ikonische Rockhymne, die als Dudelsack-Version über den Platz fegt. 347 Dudelsäcke und AC/DC's It's a Long Way to the Top. Damit wurde die Melbourner Innenstadt beschallt. Zur Erinnerung, so klingt der Song eigentlich. Und das Instrument ist nicht zufällig gewählt. Bei AC/DC hat der Dudelsack Geschichte. Im Originalmusikvideo fährt die Band auf einem Truck durch die Swanston Street in Melbourne, performt ihren Song ganz gewohnt mit E-Gitarren und Drums und eben auch mit Dudelsäcken. Das Spektakel in Melbourne ist jetzt offizieller Weltrekord, verewigt im Australian Book of Records. Das rührt auch den härtesten Hardrocker im Herzen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es in amerikanischen Sparschweinen bald ein bisschen weniger klingelt. Eine Münze, die in den USA ein Tabu gebrochen hat, sie verschwindet bald. Der Penny. Als damals 1909 der Penny zum ersten Mal mit einem Gesicht geprägt wurde, war das eine Revolution. Zum ersten Mal hat eine US-Münze das Gesicht eines echten Menschen gezeigt, das von Abraham Lincoln, dem 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Auf der Rückseite waren zwei Weizenähren und die Initialen VDB. Der Designer hieß Victor David Brenner. Aber diese drei kleinen Buchstaben haben zu einer kleinen Revolte geführt. Man fühlte sich gestört, wollte keine Werbung auf der Münze und kurzerhand, auf Anordnung des Finanzministeriums, wurden die Initialen wieder entfernt. Heute endet die Geschichte des Pennies nach über 230 Jahren. Die Produktion der amerikanischen 1-Cent-Münze wurde eingestellt, weil sie kaum jemand nutzt. Und noch dazu sind sie in der Herstellung teurer als ihr eigener Wert, rund 4 Cent pro Stück. A penny saved is a penny earned, sagen wir Amerikaner. In Deutschland gibt es das gleiche Sprichwort, auch Kleinvieh macht Mist. Klingt ganz anders, meint aber dasselbe. Und vielleicht brauchen wir jetzt eben neue Sprichwörter, denn der gute alte Penny, er geht jetzt offiziell in die Geschichte ein.
Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven?
Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen am Samstag hören Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place.
So, when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you.